Servus, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück beim Megamarsch Podcast von 0 auf 100. Ich bin der Moritz. Heute gegenüber von mir sitzt tatsächlich nicht die Jone, denn heute gibt es eine sozusagen Spezialfolge. Am Montag hat ein Webinar mit der Efi Sachenbacher Steele stattgefunden. Die war früher mal Olympiasiegerin im Skilanglauf, und da haben wir im Rahmen unserer Ernährungswoche zusammen mit Sanotakt ein Webinar über Ernährung rund um den Megamarsch, also vor, während und nach dem Megamarsch, geführt. Und es ging auch noch zusätzlich um mentale Stärke. Deswegen fangen wir sofort an. Ihr kriegt praktisch das Webinar noch auf die Ohren als Podcast-Form. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein und ich wünsche euch viel Spaß.
Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Wir begrüßen euch beim heutigen Webinar mit mir. Ich stelle mich mal ganz kurz vor, ich bin der Moritz vom Megamarsch-Team, vom Podcast. Wenn ihr bei uns mitgemacht habt bei Megamarsch und irgendwie vielleicht mal schon mal den Streckenguide gehört habt von irgendeiner Strecke, die da mitgelaufen seid, dann kennt ihr vielleicht meine Stimme schon. Ich mache das jetzt ein bisschen länger. Jetzt kriegt ihr mich auch mal vor die Kamera zu Gesicht. Und ich mache das heute nicht alleine, wie ihr seht. Ich mache das heute zusammen mit der Efi.
Hallo, freue mich, dass ich da sein darf.
Stell dich gerne mal ganz kurz vor, damit auch alle wissen, wer hier neben mir sitzt.
Ich bin die Efi Sachenbacher Steele. Ich bin ehemalige Skilangläuferin und Biathletin, also komme aus dem Leistungssport. Es ist zwar mittlerweile schon viele, viele Jahre her. Mittlerweile habe ich zwei Töchter, die sind 7 und 9 Jahre alt. Wir wohnen mittlerweile im Allgäu und Sport ist immer nur Mittelpunkt unseres Lebens.
Sehr schön. Ja, heute bei dem Webinar soll es auf jeden Fall um allgemein gefasst die Ernährung gehen, damit du einfach vor allem alles, was rund um die Ernährung mit dem Megamarsch zu tun hat, einfach mal erklären kannst, wie man sich da am besten verhalten muss, wie man sich da am besten vorbereiten kann, was man zu tun hat, damit man das auch gut durchsteht. Genau. Deswegen sind wir heute hier und deswegen habt ihr euch auch alle dafür angemeldet, damit ihr da eure Infos kriegt für euren nächsten Megamarsch. Ja, willst du noch mal kurz ein bisschen was von dir erzählen, wie du zum Beispiel zum Profisport gekommen bist an sich?
Bei uns ist es ja so, ich komme ja aus den Bergen und da wächst man quasi schon auf Ski auf. Also spätestens mit 3 Jahren steht man das erste Mal auf Ski. Und so hat es bei mir auch begonnen. Dann haben sie, ich weiß gar nicht, wie alt die da war ich glaube 7 oder 8, da haben sie den neuen Langlauftrainer vorgestellt bei so einem Fest bei uns im Dorf. Und dann haben alle meine Freundinnen, alle haben dann Langlauf gemacht und dann habe ich das halt auch gemacht. Und mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht schon von Anfang an und ich habe das dann weitergemacht. Meine Freundinnen haben dann so der Reihe nach aufgehört und bei mir ist es dann weitergegangen. Dann bin ich in Chiemgau-Kader gekommen, dann im Bayerischen Skiverband, bin dann aufs Sportgymnasium gegangen, dann im Deutschen Skiverband und ja, dann habe ich mich auf einmal im Weltcup wiedergefunden.
So schnell geht das, ne?
Genau.
Ja, krass. Nee, ich stand tatsächlich noch nie auf Skiern. In meinem ganzen Leben, nee. Kurze Werbeunterbrechung, Leute.
Du standst noch nie auf Ski?
Nee, tatsächlich
noch
nicht.
Das gibt's ja nicht.
Ich war noch nie im Skiurlaub in meinem Leben.
Dann machen wir aber mal was aus. Dann musst du auf Ski. Also du musst nicht auf Langlauf-Ski, du hast die Wahl bei uns. Wir haben ja Skischule. Mhm. Du kannst entweder Alpinski oder Langlauf, was du willst. Oder Snowboard geht auch, aber...
Nee, ich glaube, ich bin eher Typ Skifahrer.
Ja?
Ich glaube, also ich habe mich in meinen Kindesjahren am Skateboard probiert und da bin ich kläglich gescheitert. Deswegen glaube ich eher Ski.
Kenny. Ja, aber cool, da machen wir wirklich was aus.
Ja, sehr gerne.
Kommst du mal vorbei.
Würde mich freuen. Ja, du hast ja schon gerade schön erzählt, wie du zum Profisport gekommen bist. Was waren so deine Höhepunkte? Das würde mich jetzt auch echt mal...
So Leute, ich melde mich gerade noch mal kurz aus unserem Podcast-Office. Leider ist beim Webinar kurzzeitig der Ton ausgefallen und deswegen könnt ihr diese Stelle jetzt leider nicht hören. Wir fangen sozusagen deswegen mittendrin an. Tut mir sehr leid, aber wir konnten das leider auch nicht irgendwie wieder zurückholen, da ist komplett der Ton ausgefallen. Aber für den Rest der Folge sollte es keine Probleme geben.
Es überhaupt bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Und dann lief es ja wirklich richtig, richtig gut. Im Sprint konnte ich die Silbermedaille holen. völlig unerwartet, also da hat niemand damit gerechnet. Und zwei Tage drauf haben wir dann nur die Staffel gewonnen, also sind wir dann mit Gold und Silber heimgefahren und das waren einfach, das sind so Erinnerungen, die bleiben für die Ewigkeit. Das waren auch so Rennen, ich habe nie in keinem Rennen danach mehr so ein Gefühl gehabt wie da. Das war einfach, da habe ich alles aus mir rausholen können, da war alles irgendwie weg. Ich bin einfach nur gerannt und das war, ja, war einfach ein cooles Rennen. Dann die Siegerehrung noch, das war, also da hat man sich gefühlt wie so ein Rockstar. Man ist oben auf der Bühne gestanden und man hat vor sich nur Menschen gesehen. Das habe ich, also habe ich sonst bei keiner Siegerehrung mehr so miterlebt. Da waren so viele Menschen und du bist da oben gestanden und wenn du nur so gemacht hast, dann hat die ganze Menge gegrölt. Das war echt, ja, schon Wahnsinn. Und Langlauf war ja bis dahin, hat so ein bisschen ein Schattendasein geführt und deswegen war das für mich komplett neu und ich bin auch zu Hause wieder ankommen und war in einer komplett anderen Welt. Also das war irgendwie, jeder hat einen, also nicht jeder hat einen gekannt, aber viele haben einen gekannt. Langlauf wurde im Fernsehen übertragen und es war, ja, war einfach, waren coole Erlebnisse und die bleiben.
Sehr schön. Ja, ist auf jeden Fall ein krasses Erlebnis, ne, wenn du auf einmal dann so auf einmal im Mittelpunkt stehst, so, ne, das ist schon hart.
Und das war halt so unerwartet, deswegen war es einfach auch so schön. Dann die Medaillen, die da drauf noch kamen, da hat es schon jeder so ein bisschen erwartet, weil man war ja eben schon Medaillengewinner, Winner, war dann Titelverteidiger und da erwartet man es dann da, aber da war es halt komplett so aus dem Nichts und das war schon cool.
Ja, krass. Ja, auf jeden Fall krasse Geschichte. Da würde ich direkt mal gerne überleiten, weil heutzutage machst du ja jetzt keinen extremen Leistungssport mehr. Jetzt bist du Ernährungsexpertin geworden, worum es ja auch heute in dem Podcast-Webinar hier gehen soll. Ja, wie bist du dazu gekommen, Ernährungsexpertin zu werden und was interessiert dich so besonders daran?
Also ich habe mich früher zu meiner aktiven Zeit schon ganz, ganz viel mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Da war das ja noch nicht so, wie es jetzt ist. Jetzt ist ja wirklich Ernährung auch im Sportbereich ein riesengroßes Thema. Das war damals noch nicht so. Also damals, das hört sich so, aber es ist ja wirklich schon lange her.
Aber ist schon lange her, ne? Also 23 Jahre seit 2002, schon krass.
Ja, gut, ich habe es ja länger gemacht, aber
da war ich gerade mal 2 Jahre alt, 2002.
Wahnsinn. und ja, da habe ich mich schon sehr viel mit dem Thema beschäftigt und wo ich dann aufgehört habe, habe ich dann eben Ernährungsberatung studiert und ja, habe dann aber Kinder bekommen und habe dann erstmal nicht in dem Beruf gearbeitet, arbeite aktuell auch nicht in dem Beruf, weil mir einfach momentan die Zeit mit meinen 2 Mädels sehr, sehr wichtig ist, was aber nicht heißt, dass es nicht nur irgendwann mal in dem Bereich weitergeht.
Sehr cool. Ja. Kommen wir jetzt mal langsam so zum Inhalt vom heutigen Webinar. Wir haben das so in 4 Überpunkte eingeteilt und ja, zum ersten wäre es auf jeden Fall erstmal die optimale Vorbereitung so auf körperliche Extrembelastung. Ja, welche Rolle spielt denn so allgemeine Ernährung einfach in den Wochen so vor einem Megamarsch jetzt? Was würdest du da für Tipps geben?
Ja, ich glaube, viele ist gar nicht bewusst, dass wirklich auch die Wochen vor so einem Megamarsch wirklich entscheidend sind und dass die so den Grundstein für deine Leistungsfähigkeit wirklich beim Megamarsch erlegen und dass es nicht reicht, wenn man dann so ein paar Tage vorher einfach anfängt, oh ja, jetzt ernähre ich mich mal dementsprechend, ernähre ich mich mal gesund, sondern dass dann wirklich auch durchaus schon die Wochen vorher entscheidend, weil unsere Muskulatur, wir trainieren ja auch in der Vorbereitungsphase und da ist es auch wichtig, dass wir unsere Muskulatur gut versorgen. Unsere Muskulatur ist auf den Treibstoff Ernährung, auf Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette einfach angewiesen. Und es ist einfach auch wichtig für die Regeneration. Also Kohlenhydrate zum Beispiel, die füllen unsere Glykogenspeicher. Die sind wichtig, dass wir unser Training gut machen können, dass wir an unsere Grenzen gehen können, dass wir auch so lange Belastungen aushalten überhaupt. Dann das Eiweiß braucht man dann für unsere Muskelregeneration, dass wir auch in der Vorbereitung schon, also es spielt nicht nur eine Rolle nach dem Megamarsch, sondern auch schon in der Vorbereitung. Da macht man ja Trainingseinheiten, dann ist es einfach wichtig, dass man sie danach auch wieder gut regeneriert, dass man dann gut und wieder gut aufgefüllt in die nächste Trainingseinheit starten kann. Und genau, deswegen, das legt so den Grundstein für die Leistungsfähigkeit und beeinflusst also unsere Energiespeicher und unser, ja, das ganze Wohlbefinden. Und wir wollen ja an Tag X, wenn der Megamarsch einfach dasteht, wollen wir mit vollgefüllten Energiespeichern und einfach mit einem starken Körper am Start stehen. Und da ist die Ernährung entscheidend. Auch für unser Immunsystem ist die Ernährung ganz entscheidend. Und was die meisten wahrscheinlich gar nicht so auf dem Plan haben, ist, dass man den Magen-Darm-Trakt auch an so einen Megamarsch so ein bisschen vorbereiten muss. Weil man muss ja während dem Megamarsch wirklich auch essen. Man schafft keine 100 Kilometer ohne irgendwas zu essen und nur mit Trinken. Und während einer Belastung zu essen, verursacht oft ein bisschen ja, Darmprobleme, und das kann man aber trainieren. Also man sollte wirklich die Wochen vorm Megamarsch dazu nutzen, auch seinen Magen-Darm-Trakt ein bisschen darauf einzustellen, auch mal während dem Training wirklich zu essen, damit dann unser Magen-Darm-Trakt in der Zeit auch schon mal verdauen muss, was er ja beim Megamarsch dann auch muss. Mhm. Und die Zeit kann man auch gut nutzen, um wirklich Lebensmittel auszutesten, weil man verträgt nicht alles. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich hab vor dem Wettkampf oder auch im Wettkampf keine Banane essen können, weil die ist sofort wieder rausgekommen. Banane ist eigentlich optimal, weil das optimale Verhältnis von Glucose und Fructose enthält. Also ist eigentlich ein perfekter Snack für so einen Megamarsch und für zwischendurch, für so körperliche Belastungen. Aber bei mir ging das halt gar nicht. Ich musste mir dann wirklich übergeben. Ich habe dann auch oft gespuckt vor dem Wettkampf, weil ich das einfach, weil mein Magen-Darm das nicht vertragen hat. Und deswegen ist es ja wichtig, dass man selber für sich rausfindet, welche Lebensmittel vertrage ich überhaupt in so Belastungen. Da ist es auch hilfreich, wenn man sich vorher informiert, was wird überhaupt an den Verpflegungsstationen während so einem Megamarsch angeboten. Welche Riegel gibt es da? Welche Gels gibt es da? Und man sollte auch nicht nur Riegel und Gels nutzen während so einem 100-Kilometer-Marsch, sondern auch wirklich feste Nahrung essen. Also Brötchen und was da immer angeboten wird, Salzbrezeln. Und da ist es halt wichtig, dass man das vorher testet, dass man das verträgt und dass man das auch guten Gewissens essen kann und dann nicht irgendwas Neues ausprobieren während dem 100-Kilometer-Marsch, weil, oder 50 Kilometer gibt es ja auch, weil das geht meistens in die Hose. Also das kann dann oft wirklich Probleme im Magen verursachen und das führt dann dazu, dass man diesen Wettkampf abbrechen muss oder diesen Marsch abbrechen muss. Und das will ja keiner, weil jeder geht ja mit dem Ziel dahin, dass er wirklich ins Ziel kommen will.
Ja, das hätte ich mal, die Beratung von dir hätte ich mal vorher gebraucht. Genau. Ich habe einmal da selber mitgemacht und ich habe auch während der Veranstaltung gemerkt, auf jeden Fall. Also am Anfang habe ich noch relativ viel gegessen an den ersten beiden Stationen und ich glaube, an den letzten beiden habe ich einfach gar nichts mehr gegessen. Also ich habe so gesehen, die letzten 7-8 Stunden habe ich halt nichts gegessen. So. Das hat auch keinen Spaß dann mehr gemacht. Nee, ne?
Also und das merkt man dann auch an der Leistung. Ja. Also da hat man dann wirklich schon Abfall, und wenn nicht dann wirklich der Mann mit dem Hammer kommt, das kann ja auch passieren, dass dann gar nichts mehr geht, weil wenn die Glykogenspeicher leer sind, dann sind sie leer und dann geht halt auch nichts mehr. Ja. Und das will man ja wirklich vermeiden und deswegen ist es wichtig, sie da auch gut darauf vorzubereiten.
Sehr gut. Es gibt ja so bestimmte Strategien irgendwie, die man vor so einem Megamarsch machen könnte. Eine ist da die Carb-Loading-Strategie. Ich habe vorhin mal ein bisschen gegoogelt und mir das mal angeguckt, weil ich das vorhin noch nie gehört habe, tatsächlich. aber ich glaube, du kannst mir das trotzdem ein bisschen verständlicher erklären, weil ich habe es immer noch nicht ganz verstanden.
Okay, deswegen, ja, genau.
Erklär einmal, was es damit auf sich hat und ob das überhaupt sinnvoll ist.
Ja, also während so einem Megamarsch ist unsere Muskulatur ja auf das Glykogen angewiesen. Auch wenn man nur langsam geht, unsere Muskulatur braucht einfach Treibstoff. Und das ist eben das Glykogen, das in die Muskulatur eingelagert wird, wo wir auch einen Speicher schon am Start haben, der aber für den ganzen Lauf eben nicht reicht. Und deswegen müssen wir da einfach nachfüllen. Und das Ziel sollte sein, dass unser Speicher, Glykogenspeicher, einfach am Start komplett bis oben hin gefüllt ist. Und wenn der nicht bis oben ist, wie beim Akku, wenn der nicht voll ist, dann hat man auch nicht die maximale Leistungsfähigkeit. Und wenn man schaut, dass man vor dem Start einfach seinen Speicher komplett bis oben hin füllt, dann ist man auch schon mal 2-3% leistungsfähiger. Und das ist genau das Prinzip vom Carboloading. Das ist vor allem bei so Belastungen über 4 Stunden macht es total Sinn. Deswegen ist ein Megamarsch eigentlich perfekt dafür. Da gibt es so die Hardcore-Variante, so habe ich das früher auch praktiziert, wenn wir so lange Ausdauerwettkämpfe gehabt haben. Das ist das Saltim-Prinzip. Da startest du eine Woche vorher, machst dann 2 Tage so richtig intensives Training und fährst die Kohlenhydrate aber runter, ernährst die überwiegend von Proteinen und Fetten und machst die halt komplett leer und erwartest dir dann so eine Superkompensation draus. 4 Tage vorher fährst du dann dein Trainingspensum runter, gehst nur noch ganz locker trainieren, nicht mehr lang trainieren, dass deine Speicher einfach nicht mehr leer gemacht werden und isst nur noch Kohlenhydrate. Also wirklich von morgens bis abends Kohlenhydrate, kein Fett mehr dabei, keine Ballaststoffe, weil sind alles, die brauchen viel zu lang in der Verdauung, die machen dann auch wieder Magen-Darm-Probleme. Deswegen ab Tag 4 vor dem Wettkampf gilt, keine Ballaststoffe mehr, kein Fett und keine Proteine geht da nicht, aber einfach das so niedrig wie möglich halten und sie auf die einfachen Kohlenhydrate konzentrieren. Das ist so die ganz normalen weißen Nudeln, der weiße Reis, dann Weißbrot, Toast, Reiswaffeln, solche Sachen dann zu sich nehmen und da kann man wirklich richtig reinhauen. Also ich weiß nicht, ob jetzt diejenigen, die dabei sind, ob die das interessiert, wie viel das genau ist, aber da bewegt man sich so zwischen 7 bis 12 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht. Also am Anfang, drei bis vier Tage vorher kommen noch ein bisschen weniger und dann aber die 1 bis 2 Tage vorher richtig reinhauen, dass wirklich die Speicher bis komplett oben voll sind. Weil man kann sich das so vorstellen, bei so einem 50-Kilometer-Marsch, da verbraucht man, was meinst du, was man da verbraucht an Kalorien?
Wie viel habe ich damals verbraucht? Ich glaube so, bei mir waren es so 5.000, 6.000 Kalorien ja,
genau,
um den Dreh.
Ja, genau, das ist, also wirklich bis 5.000, bei 100 Kilometer sind es dann nochmal dementsprechend mehr.
Ja.
Und unser Glykogenspeicher im Körper, der gibt uns eigentlich nur so 1.500 bis 2.000 Kalorien. Den Rest müssen wir während dem Megamarsch dann zu uns führen. Und wenn der natürlich bis oben hin voll ist, hat man natürlich schon ein bisschen mehr Potenzial und mehr Energie. Und deswegen sollte das auch immer das Ziel sein.
Ja, das habe ich auf jeden Fall außer Acht gelassen, als ich mich gemacht habe. Da habe ich dann tatsächlich echt zu wenig zu mir genommen. Aber es ist ja sehr gut, vor allem für euch zu wissen, dass ihr dann darauf natürlich achten müsst, ne? Schön Glykogenspeicher voll
genau,
machen.
Ich finde das auch
vor allem in der heutigen Zeit sehr spannend, weil das irgendwie diesem ganzen Protein-Hype und so, also
genau,
überall siehst du nur noch Proteinprodukte und so, ne? Und dann höre ich jetzt von dir, ja, 4 Tage vor dem Wettkampf am besten nur weiße Nudeln
genau.
und Brot essen und so, das ist so voll der Widerspruch.
Ja, und gesunde Ernährung ist ja alles andere als gesunde Ernährung, aber wirklich in dieser Phase ist das ganz, ganz wichtig, weil man ja möglichst den Darm und den Magen-Darm-Trakt entlasten will, weil man in der Belastung einfach, ja, da braucht man die ganze Energie in den Muskeln und da muss das einfach da durchflutschen und nicht irgendwie da lange verweilen. Und
ja, dazu gibt es natürlich auch, sag ich mal, wenn man noch ein bisschen tiefer in die Materie geht, gibt es ja auch was zu beachten, so Mikronährstoffe in der Vorbereitungszeit, worauf sollte man da so achten, was ist da so das Wichtigste? Also ist es wichtig, irgendwie viel Vitamine zu sich zu nehmen oder irgendwelche anderen Sachen, was kannst du da so empfehlen?
Ja, also die Mikronährstoffe, das sind so unsere unsichtbaren Helferlein, die werden immer so ein bisschen vergessen, weil die sind in so Produkten drin, wie jetzt da. Und die sind aber ganz entscheidend auch für unsere ganze Leistungsfähigkeit, für viele Funktionen im Körper. Und wenn die fehlen, also man merkt es oft erst, wie wichtig die eigentlich sind, wenn sie bei uns fehlen. Und merkt man durch Krämpfe, durch Kopfschmerzen, durch Schwindel, durch so Nervosität, durch Herzklopfen. Und man sollte in dem Fall bei Mikronährstoffen nicht reagieren, sondern schon ein bisschen vorbeugen und vorher einfach schauen, dass die Speicher da optimal gefüllt sind. Das ist genauso wie beim Glykogen, also bei unseren Energiespeicher. Auch die Mikronährstoffspeicher sollten, wenn wir an den Start gehen, gut gefüllt sein. Und ganz wichtige Mikronährstoffe sind das Magnesium. Das ist so unser Muskelentspanner. Der ist ganz wichtig für die Muskelfunktion, für die Nervenfunktion. Und deswegen sollte man schauen, dass man da wirklich in der Vorbereitungsphase gut Magnesium zu sich nimmt. Viele wissen es vielleicht gar nicht, aber wenn man magnesiumreiches Mineralwasser trinkt, wenn man da 2 Flaschen am Tag trinkt, dann hat man schon die Hälfte von seinem Bedarf gedeckt. Also es kann man auch ganz gut über Getränke oder eben über so Elektrolytgetränke zu sich nehmen. Und wenn man dann nur ein paar magnesiumreiche Lebensmittel dazu nimmt, dann ist man da schon ganz gut aufgestellt. Also man braucht nicht unbedingt Supplemente, aber wenn man viel schwitzt, wenn es jetzt heiß ist, wenn man jetzt in der Vorbereitungsphase wirklich, wenn heiße Temperaturen sind, dann sollte man auch wirklich Supplemente mit dazu nehmen. Ein weiterer Punkt ist Eisen. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, ist vor allem bei Frauen oft ein Thema oder bei Veganern oder Vegetariern. Und das Eisen, das ist so unser Sauerstofftransporter, also das ist ganz wichtig für unsere Leistungsfähigkeit. Das ist so ein Bestandteil vom Hämoglobin und das Hämoglobin ist in unserem Blut dafür zuständig, dass es den Sauerstoff in unsere Muskulatur und in unser Gehirn bringt. Und wenn da Mangel besteht, ich glaube, das ist dann jedem klar, dass das einfach nicht förderlich ist für die Leistung. Und da, wenn man sie müde und abgeschlagen fühlt, dann macht es vielleicht auch Sinn, dass man vorher einfach beim Arzt mal so einen Check macht, ob der Ferritinspiegel, ob der passt, ob da alles in Ordnung ist oder ob man da vielleicht sogar supplementieren sollte. Aber es schadet auf jeden Fall nie, wenn man eisenreiche Lebensmittel zu sich nimmt. Das ist halt eben in rotem Fleisch drin. Das ist bei Veganer oder Vegetarier ist es natürlich schwierig, aber auch in Quinoa, Hirse, Linsen, Pistazien oder Kürbiskerne, da ist auch Eisen drin, Spinat. Da gibt es auch viele pflanzliche Quellen, da kann man sich einfach mal informieren, was man da am besten zu sich nimmt und dass man da einfach gut aufgestellt ist. Dann gibt es noch ein drittes wichtiges Mikronährstoff, dann höre ich auch schon auf mit so einem Vortrag. Und zwar sind es die B-Vitamine, das sind so unsere Energietransporter, die sind für unseren ganzen Energiestoffwechsel zuständig. Die bilden die roten Blutkörperchen und das ist auch ganz wichtig, dass man einfach schaut, dass da die Zufuhr passt. Und die sind so in Vollkornprodukten drin, die kann man ja auch in der Vorbereitung durchaus nur essen, nur halt dann in den letzten Tagen vorher oder während dem Megamarsch nicht mehr. Und Milchprodukte, Eierkäse, sowas ist da immer ganz gut. Und Fleisch.
Sehr gut. Jetzt haben wir schon, beziehungsweise, ich habe sehr viel jetzt schon erfahren, natürlich über Ernährung an sich. Was mich auch interessieren würde, wäre so der Flüssigkeitshaushalt. Wie hat man den handzuhaben? Also was ist da so am besten, sage ich mal, natürlich, also ich gehe jetzt mal davon aus, viel trinken. Ne? Das würde mich auf jeden Fall interessieren, wie es da ausschaut. Und Thema Schlaf ist auch interessant, weil da lief es bei mir zum Beispiel auch komplett falsch. Ich bin nämlich 2 Tage vorher aus Amerika zurückgekommen, hatte dementsprechend voll den Jetlag.
Das ist natürlich perfekt.
Und da würde mich auch einfach interessieren, was so ja einfach gesund ist, sage ich mal, das auch ordentlich abreißen zu können, dann so ein Megamarsch. Ne?
Naja, also idealerweise, ich glaube, das ist jedem klar, wenn man gut schläft, dann kann man mehr Leistung bringen, weil in der Nacht, da laufen in unserem Körper einfach so viele Prozesse ab. Da regeneriert man, da wird die ganze Muskelreparatur, die läuft in der Nacht ab, die Stresshormone wie das Cortisol, das sinkt in der Nacht. Und das ist einfach wichtig, dass man dann am nächsten Tag wieder leistungsfähig aufsteht und dass man einfach bereit ist, dass man keine Muskelschwäche zeigt. Und wenn man einfach zu wenig schläft, auf Dauer, ich meine, eine Nacht, wenn man mal schlecht schläft, dann ist das jetzt kein Problem, aber wenn man auf Dauer schlecht schläft, dann schlägt sich das durchaus auf die Leistung nieder. Und deswegen sollte man schon schauen, dass vor allem in der Vorbereitung, dass man so ja, wie so ein Schlafkonto aufbaut, wo einfach ja, man immer jeden Tag so 7 bis 9 Stunden Schlaf sind optimal. Wenn man da drin liegt, dann ist alles gut. Bei mir war es auch früher so, wenn ich war nämlich ein ganz, ganz schlechter Schläfer, immer, wenn ich unterwegs bin und vom Wettkampf sowieso, also da habe ich selten gut geschlafen. Aber wenn ich vom Wettkampf morgens aufgestanden bin und gut geschlafen habe, dann habe ich schon gewusst, der Wettkampf, der wird perfekt, der wird Bombe halt. Und es war einfach immer ein gutes Gefühl. Und das hat mir auch schon gezeigt, wie wichtig eigentlich der Schlaf ist. Aber das ja, ist natürlich schwierig als Leistungssportler. Ich habe dann auch mal versucht, eine Schlaftablette zu nehmen, aber da war ich dann auch beim Wettkampf wie Schlaftablette. Also das hat auch nicht funktioniert. Deswegen habe ich immer gehofft, dass ich einfach vom Wettkampf gut schlafe und dann ist es gelaufen.
Sehr gut. Ja, wir haben für euch noch so ein Umfragetool, wenn es jetzt an der Zeit ist. Da stellen wir euch einfach über das Verlauf vom Webinar vereinzelt ein paar Fragen. Die erste Frage, die wir für euch haben, ist ja einfach, ob ihr bei Megamarsch gefinisht habt oder nicht. Da könnt ihr gerne mal darüber abstimmen, damit wir da einfach mal so einen Überblick haben, was ihr da überhaupt für Leistungen vollbracht habt.
Das interessiert mich auch.
Ja, wir haben da, also ich sag mal, wir haben ja so durchschnittliche Quoten, die sich so über das ganze Jahr ziehen. Ne? Aber bis jetzt sieht es sehr stark nach Jahr aus. Ne?
Ja, cool.
Die allermeisten haben es auf jeden Fall geschafft.
Ja, man, das ist ja auch das Ziel, gell? Dass man geht an den Start und möchte dann ans Ziel kommen.
Mhm. Das sowieso, also ist ja eigentlich auch, ich meine, also klar, du bist unterwegs, hast auch sehr schöne Strecken dabei, ne, und kannst bei den meisten Strecken natürlich auch viele schöne Sachen sehen, irgendwie bist du sehr viel in der Natur unterwegs, ne, aber der Hauptgedanke ist ja einfach, du willst jetzt diese Kilometer abreißen, so,
ja,
ne,
ja.
Das ist ja der Hauptansporn von den meisten Teilnehmern, ja, will ich jetzt mal sagen, genau. Deswegen ist das natürlich auch eine interessante Frage zu wissen einfach.
Ja.
Wie viele es dann letztendlich auch geschafft haben von denen,
ja,
die hier dabei sind.
Ja, denen, die es noch nicht geschafft haben, jetzt heute so ein bisschen, um sie ein bisschen besser
noch
darauf vorzubereiten
Vorbereitung,
und dann
ja.
Das auch schaffen zu können.
Auf jeden Fall. Ja, inzwischen war bei knapp 90%, ja 87% haben jetzt für Ja gestimmt. Ist auf jeden Fall interessant. Das spiegelt so ungefähr die Finisher-Quote von unseren 50-Kilometer-Läufen wieder so, ne? Da haben wir immer so um die 90% Finisher-Quote, die es dann tatsächlich schaffen. Teilweise, ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch einmal irgendwie 97% oder so. Da muss man mal überlegen, von
krass.
Über 2000 ja, Leuten oder so.
Finde ich super. Also das ist, wie so der Wille dann doch auch wieder alle dazu bringt, dass sie das schaffen.
Ja, auf jeden Fall. So, dann machen wir jetzt mal weiter. Genau, wir haben nämlich jetzt, sage ich mal, den ersten Punkt, nämlich mit der Vorbereitung haben wir schon sozusagen abgehakt. Dann machen wir jetzt mit dem nächsten Punkt weiter, nämlich sozusagen die optimale Versorgung während der Extrembelastung, also jetzt in unserem Beispiel während so einem Megamarsch. Da ist die erste Frage, die ich an dich habe, wie oft sollte man denn so bei so einer Extremwanderung Essen und Trinken an sich, also sollte man das eher auf ein, zwei größere Mahlzeiten beschränken oder sollte man kontinuierlich essen und dann halt immer ein bisschen nur dem Körper hinzugeben, ne? Wie, was da so von dir aus die bessere Taktik?
Ja, also ganz, ganz wichtig ist bei so einer langen Belastung, dass man frühzeitig anfängt, schon wirklich was zu essen und vor allem auch zu trinken. Anfangs wird man losmarschieren und wird sagen, ja, ich habe ja noch gar keinen Hunger, ich habe noch gar keinen Durst, wieso soll ich jetzt was essen? Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil eben unser Glykogenspeicher begrenzt ist. Deswegen sollte man schon nach 30 bis 45 Minuten anfangen zu essen, noch eine Viertelstunde schon zu trinken. Also alle 30 bis 45 Minuten sollte man irgendeine Kleinigkeit essen. Und da so, ja, das sollte schon ein bisschen was hergeben. Also wir sollten uns da so bei 150 bis 250 Kalorien einpendeln. Also so ein Brötchen, so ein halbes mit Honig oder was man da auch gerne bevorzugt, sollte man da schon essen. Oder einfach eine Reiswaffel mit Banane, mit ein paar Rosinen. Sowas ist immer perfekt. Oder eben Riegel. Wer Riegel oder Gele gern mag, der kann natürlich auch Riegel essen. Man sollte halt möglichst abwechslungsreich das gestalten. Also man sollte wechseln zwischen so süßem Riegel oder auch so selbstgemachte Hafercookies, die sind auch perfekt für so eine Mahlzeit. Und da sollte man möglichst wechseln, weil wenn man jetzt 10-mal irgend so einen Riegel gegessen hat, irgendwann hängt er einem zu die Ohren raus und da braucht man dann einmal ein bisschen was anderes. Und die salzigen Varianten, die sind halt auch super, weil die auch nur den Elektrolyt Haushalt ein bisschen ausgleichen und genau, 30 bis 45 Minuten essen und 15 bis 20 Minuten sollte man auf jeden Fall alle 15 bis 20 Minuten was trinken, damit man auch wirklich immer gut hydriert ist, dass man die Elektrolytspeicher auffüllt. Da ist es auch wichtig, dass man nicht nur Wasser trinkt, weil wenn man nur Wasser trinkt, dann spült man das Natrium auch noch ein bisschen mit aus und dann kommt man in so eine Hyponatriämie reinkommen und das ist natürlich ganz fatal. Deswegen immer Elektrolytgetränke oder isotonische Getränke im Wechsel. Man kann einmal zwischendurch ein Wasser trinken, das ist gar kein Thema, aber überwiegend sollte man auf jeden Fall sie auf so Elektrolytgetränke fokussieren. Man könnte auch so Apfelschorle mit einer Prise Salz drin, ist zum Beispiel perfektes isotonisches Getränk. Also man braucht da nicht von irgendeiner Firma irgend so ein isotonisches Getränk kaufen. Da reicht auch einfach eine ganz normale Apfelschorle im Verhältnis 2:1 idealerweise mit einer Prise Salz. Das ist perfekt.
Und bei unserem Megamärchen habt ihr schön die Elektrolyte von Sanotag, ne?
Ja, das ist natürlich sowieso, auch
super. Habt ihr an jeder Station, aber ja. Auch gerade für die ersten Kilometer, weil am Startbereich haben wir keine Verpflegung oder so, ne? Heißt also ja, bis zur ersten VP sollten sich die Leute schon selber versorgen und das ist natürlich wichtig, sowas zu wissen.
Ja, aber das auf jeden Fall immer mitnehmen, also diese Elektrolytgetränke immer mitnehmen, ja. Ganz, ganz wichtig, dass man einfach die Mikronährstoffe wieder auffüllt.
Woran erkennt man überhaupt, dass man so genug Elektrolyte zu sich nimmt? Also klar, ich könnte jetzt einfach an jeder Station so ein Päckchen nehmen. Reicht das? Oder woran erkenne ich, dass ich jetzt genug zu mir nehme? So?
Ja, gut,
oder merke ich es irgendwie, dass ich es nicht mache?
Also wenn man es merkt, dann ist es oft schon zu spät. Deswegen sollte man vorbeugen und sollte einfach bei jeder Station so ein Päckchen nehmen und in Verbindung mit Flüssigkeit idealerweise. Und dann, dass man gar nicht in so einen Mangel reinkommt. Weil wenn man merkt, dass man keine Elektrolyte mehr im Körper hat, dann ist es eh schon zu spät. Das habe ich ja vorher schon mal gesagt. Dann kriegt man Muskelkrämpfe, dann kriegt man Kopfschmerzen, wird es einem schwindelig. Und wenn man das schon spürt, dann muss man schnellstmöglich schauen, dass man wieder Elektrolyte reinbringt und das dann ganz schnell wieder auffüllt.
Ah ja, stimmt. An jeder Station bei uns gibt es saure Gurken. Das ist tatsächlich auch ein sehr spannender Trend, finde ich, weil wir, glaube, letztes Jahr haben wir dann auch angefangen, extra Suppenkellen dafür zu holen, damit die Leute sich das Gurkenwasser ausschöffeln können. Würde ich niemals kommen auf die Idee, aber...
Nee, manche mögen das ja. Also meine aber Kinder, macht das auch austrinken.
Also ist das jetzt einfach nur wegen dem salzigen Geschmack, dass das dann für die Leute... Oder macht das auch tatsächlich ernährungstechnisch Sinn?
Auf jeden Fall ist es ja ähnlich wie Brühe. Es ist auch, enthält auch eben Natrium, Salze und das ist auf jeden Fall gut. Das enthält auch Zucker, so Gurkenwasser. Man braucht ja auch Glucose, Zucker. Deswegen macht es durchaus Sinn, sowas zu sich zu nehmen. Man sollte es halt vielleicht vorher ausprobieren, also wirklich, ob man es verträgt und nicht dann erst im Megamarsch das erste Mal testen, weil da das Gurkenwasser steht und sich dann denken, oh, das machen alle, das mache ich jetzt auch einfach mal, sondern am besten vorher ausprobieren und dann, wenn man das gut verträgt, dann ist das perfekt.
Ja, für mich ist es nichts. Ich kann saure Gurken nicht ab, deswegen.
Also, ich konnte es mir jetzt auch nicht vorstellen, in einem Wettkampf Gurkenwasser zu trinken, aber manche mögen das ja echt gern.
Also wirklich schon ganz oft gesehen. Dass einfach jemand mit seiner Tasse zu uns gekommen ist und gesagt hat, ich möchte jetzt Gurkenwasser trinken. Deswegen, also ganz normal bei uns tatsächlich. Aber so der nächste Punkt, das würde nämlich passieren, wenn ich das Gurkenwasser trinken würde. Was passiert oder was sollte man tun? Hast du irgendwelche Notfallstrategien, wenn der Magen streikt? Also wenn es wirklich gar nicht mehr geht, du einfach nur noch Bauchschmerzen hast und merkst, es geht nicht mehr. Hast du da irgendwie so einen Notfallplan oder so, den man machen könnte?
Es ist bei so einer Belastung auch nicht ungewöhnlich, dass man mal ein bisschen Probleme mit dem Magen kriegt, weil durch die Belastung zieht natürlich der Körper das ganze Blut aus dem Magen-Darm-Trakt in die Muskulatur, dass die gut versorgt ist und dann ist da so ein bisschen eine Durchblutungsstörung. Dadurch ist es ganz normal, dass sowas auftritt. Also auf jeden Fall sollte man Ruhe bewahren, nicht da dann irgendwie hektisch werden und einfach ein bisschen das Tempo rausnehmen, ein bisschen ruhiger machen, vielleicht einmal nur ein paar Schlucke trinken. Oft hilft dann auch so ein kühler Lappen hinten im Nacken oder kühle Getränke, die beruhigen auch nochmal so ein bisschen zusätzlich. Und einfach sie ein bisschen Zeit lassen und einfach abwarten, wenn man dann ein paar Schlucke getrunken hat. Also nicht ganz viel auf einmal trinken, das ist dann total kontraproduktiv, aber auf jeden Fall weiter trinken. Und wenn man nichts Festes mehr essen kann in dem Moment, dann schauen, dass man ein paar Kohlenhydrate in dem Getränk mit dabei hat. Und wenn man dann wieder essen kann, dann wirklich nur ein trockenes Brötchen, nichts zusätzlich, nichts drauf, sondern einfach nur das trockene Brötchen, dass man ein bisschen wieder schaut, vertrage ich das schon wieder, und meistens geht das dann auch schon wieder ganz gut und dann geht es auch wieder weiter. Also einfach nur ruhig machen.
Dann habe ich jetzt was, was ich Leuten an der VPS empfehlen kann, wenn es denen schlecht geht.
Genau.
Das ist gut zu wissen. Dann gibt es kein Käsebrot mehr, dann gibt es einfach
genau,
nur Brot.
Genau, Käsebrot ist dann gar nicht gut.
Brot und Cola.
Genau. Ja, Cola
oder ist Cola
halt
auch
so
eher schwierig?
Nee, Cola ist super. Cola okay. ist auch in dem Moment echt gut. Man sollte jetzt nicht einen halben Liter Cola trinken, das ist klar. Cola auch idealerweise erst im späteren Abschnitt von dem Megamarsch, aber solche Probleme treten ja meistens erst ein bisschen später auf. Deswegen ist der Cola völlig fein und hilft auch wirklich bei Übelkeit. Also wenn es einem übel ist, dann hilft auch so ein Cola oder zum Beispiel auch so ein Pfefferminz-Kaugummi, kann da wirklich helfen, die Übelkeit ein bisschen zu dämmen. Oder wenn man jetzt so ständiges Aufstoßen hat, dann nicht so runterbücken, wie jetzt viele dann machen, vielleicht so, oh, sondern sie wirklich aufrichten und schauen, dass man aufrecht bleibt, und dann reguliert sie das oft dann ganz schnell von alleine.
Ja, ich kenne das noch aus Kindestagen, da wurde immer gesagt, dass wenn einem schlecht ist, Cola und Zwieback.
Genau, so Cola oder Cola und Salzstange.
Ja, genau.
Und das ist da genauso, ja. Also am besten dann sowas zu sich nehmen.
Ja, krass, daher kommt das also. Interessant.
Vom Megamarsch.
Ich dachte, das wäre einfach immer irgend so ein Zauberspruch von den Eltern gewesen. Aber ja, genau, damit haben wir eigentlich schon auch alles während dem Megamarsch durchgesprochen. Punkt 3 ist dann nach dem Megamarsch. Man muss sich natürlich auch irgendwie ordentlich regenerieren. Und da spielt Ernährung trotzdem natürlich auch eine Rolle. Welche Recovery Foods kannst du so am besten empfehlen? So, was hilft so am schnellsten bei der Regeneration?
Also, was immer gut ankommt, ist die Schokomilch im Ziel. Also man muss mal sagen, warum braucht man eigentlich direkt im Ziel? Also im Ziel gibt es so ein Open Window, da ist der Körper besonders aufnahmefähig für so Regenerationsdrinks, für eben so Lebensmittel oder Getränke, die für die körperliche Regeneration sind. Also deswegen ist es wichtig, dass man gleich in die ersten 30 Minuten, fällt es vielleicht vielen nur schwer, weil sie da erstmal ja zu tun haben, dass sie wieder zu Kräften kommen. Aber spätestens bis 60 Minuten sollte man entweder einen Proteinshake oder kann man auch über Lebensmittel machen, einfach eine Banane noch mit dazu. Es sollten idealerweise immer Kohlenhydrate und Proteine gleichzeitig sein, um die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen. Da am besten nur leicht verdauliche Kohlenhydrate und Protein, um die Muskelreparatur direkt in Gang zu setzen. Und wenn man wirklich früh startet nach so einem Megamarsch, dann kann man sie auch ganz schnell wieder erholen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ganz beliebt ist da die Schokomilch. Das ist der perfekte Regenerationsdrink. Und ich glaube, auf sowas freut sich auch jeder, wenn er ins Ziel kommt, einfach so einen schönen Kaba, und dann geht es einem wieder gut. Aber da gibt es natürlich auch schon so fertige Sachen, die man da auch nehmen kann. Oder einfach nur ein Joghurt mit Honig und einer Banane, das geht genauso. Aber wichtig ist, dass man einfach da schon mal schaut, dass man irgendwas zu sich nimmt, und in Verbindung Kohlenhydrate und Proteine, um eigentlich gleich mal die Regeneration zu starten.
Alles klar, das könnt ihr auf jeden Fall bei uns ergänzen zu eurem finnischer Bier.
Bei uns
gibt es immer ein finnischer Bier, alkoholfrei natürlich. Aber inzwischen haben wir, glaube ich, auch am Ziel immer trotzdem eine Verpflegung am Start, ne, damit die Leute trotzdem auch abseits vom finnischer Bier irgendwas essen können oder so. Und scheint aber ja auf jeden Fall sehr wichtig zu sein, dass man direkt auch trotzdem noch was zu sich nimmt, ne?
Ja, total. Aber das Bier ist natürlich auch super. Elektrolytspeicher sind auch leer, die müssen auch aufgefüllt werden, und Flüssigkeit. Also das kann durchaus auch gut getrunken werden. Also mit Alkohol vielleicht nicht unbedingt, aber alkoholfrei ist es auch perfekt.
Sehr gut. Ja, das war jetzt erstmal so der kurzfristige Punkt, um, sag ich mal so, ja, die Recovery an sich zu starten. Ja, wie lange dauert das so im Normalfall? Also ich glaube, da hat auch jeder andere Erfahrungen so, ne? Aber wie kann man eventuell auch durch die Ernährung so die Regenerationsphase vielleicht ein bisschen drücken, also dass man einfach schneller wieder zu Kräften kommt, so, ne?
Also das ist jetzt nicht in ein paar Stunden getan, die Regeneration, nach so einer krassen Belastung. Also
das habe ich gemerkt, ja.
Das dauert durchaus ein paar Tage oder sogar Wochen. Und da ist es eben ganz entscheidend, wie du die ernährst. Also wenn du dir dann da nur Mist reinhaust, dann wirst du auch nicht so schnell regenerieren, weil du musst einfach schauen, dass du deine Speicher wieder dass du deine Glykogenspeicher wieder auffüllst, dass die Muskulatur gut regenerieren kann, dass du Antioxidantien zu dir nimmst, um mögliche Entzündungen und sowas einzudämmen, den Muskelkater ein bisschen einzudämmen. Omega-3-Fettsäuren ist auch ein wichtiger Punkt für die Entzündungen. Und Flüssigkeit natürlich, weil auch die Elektrolytspeicher alles leer ist, Flüssigkeit muss aufgefüllt werden. Und da sollte man halt schauen, dass wirklich in deiner Mahlzeit immer Kohlenhydrate mit dabei sind. Da darf es dann auch wirklich wieder mit Ballaststoffen sein. Ist sogar gut, weil unser Darm ja doch noch ein bisschen beleidigt ist durch diese Esserei während der Belastung. Und dem muss man auch wieder schauen, dass man den ein bisschen streichelt und gut zu dem ist. Und das schafft man einfach durch so Vollkornprodukte, durch ballaststoffreiche Kost und auch das Immunsystem, das hängt ja ganz eng mit dem Darm zusammen. Nach so einer Belastung ist man auch viel anfälliger, weil das natürlich unser Immunsystem schwächt, und durch die richtige Ernährung und die richtigen Lebensmittel in der Phase kann man das Immunsystem auch gut stärken und einfach auch so Infekte dann vorbeugen, die ganz häufig dann nach so einer Belastung kommen können, wenn man da nicht aufpasst, auch wenn man dann nur verschwitzt im Ziel rumsteht, da sollte man auch drauf achten.
Alles klar. Punkt 3 ist abgehakt. Wir sind jetzt erstmal weg vom Thema Ernährung. Gehen jetzt rüber zur, haben wir noch eine Umfrage? Oder?
Nee, wir haben noch eine Frage.
Noch eine Frage, ja.
Von Nicole.
Ja.
Und zwar, hast du noch wertvolle Tipps, um Füße und Beine zu schonen während dem Lauf?
So gelenkmäßig, oder?
Sehr wahrscheinlich, ne?
Vermutlich, ja.
Ja, also gut, ich meine, da ist auch die Vorbereitung, dass man einfach schaut, dass man seine Muskeln und das gut vorbereitet, dass man gut dehnt, dass die Muskulatur einfach geschmeidig ist. Da gibt es natürlich auch so Salben oder so, was man sie draufschmieren kann, aber das ist auch wieder ganz individuell. Da muss man wieder schauen, was einem da gut tut. Mhm. Also ich habe da so meinen CBD-Einreibung, so ein Warmbalm, so ein Wärmebalsam, und der ist halt super für die Muskulatur. Der unterstützt das. Ich habe da tatsächlich auch Probleme. Ich bin letztes Jahr meinen ersten Halbmarathon gelaufen, und Joggen auf der Straße finde ich ganz schwierig. Also habe ich vorher noch nie gemacht, und da habe ich dann auch richtige Probleme in der Wade gehabt. Und da habe ich das eben nicht gemacht, und das werde ich dieses Jahr auch mal probieren, ob das wirklich auch, wenn man das vorher schon macht, ob das dann auch einen guten Effekt hat. Aber das kann ich mir gut vorstellen.
Wir haben noch eine Reihe weiterer Fragen, die würde ich dann einfach an den Schluss stellen, weil die sind eher so spezifisch oder teilweise auch allgemein.
Mhm. Alles klar. Weitere Fragen sind auf jeden Fall schon einige gekommen, werden wir dann am Ende auch auf jeden Fall nochmal aufgreifen, damit ihr euch da keine Sorgen macht. Also wir versuchen so viel wie möglich von euch zu beantworten, beziehungsweise Evi versucht so viel wie möglich von euch zu beantworten. Ich glaube, ich kann da nicht so gut weiterhelfen, aber werden wir schon hinkriegen. Ja, letzter Punkt, tatsächlich schon in unserer Agenda, ist die mentale Stärke bei körperlichen Extrembelastungen. Sag einfach mal, was ist so deine Definition von mentaler Stärke und wie zeigt sich das so vor allem im sportlichen Wettkampf?
Ja, also für mich ist die mentale Stärke die Fähigkeit, dass man auch wenn es einem schlecht geht, wenn man zweifelt, wenn man wirklich in so einer Extrembelastung ist und eigentlich aufhören will, wenn man dann trotzdem einfach die Fähigkeit besitzt, trotzdem weiterzumachen, trotzdem handlungsfähig zu bleiben und einfach einfach zu machen.
Ja, hatte ich auch mit zu kämpfen, ja, wirklich. Also ich habe einmal, also als ich mitgelaufen bin, habe ich, glaube ich, bei Kilometer 45 oder so, da ging wirklich gar nichts mehr bei mir. Also ich hatte noch 5 Kilometer vor mir und da saßen 2 Teilnehmer, glaube ich, einfach auf so einer Parkbank. Und das sah für mich so verlockend aus, mich jetzt einfach zu denen zu setzen und einfach jetzt dann bis morgen da sitzen zu bleiben. Aber ja, das war dann, glaube ich, auch irgendwie so ein Punkt in meinem Kopf, wo ich mir dann dachte, also ich habe die schon von Weitem gesehen und dachte mir die ganze Zeit so, ach, mache ich jetzt auch kurz eine Pause so, ne, weil es ging halt echt gar nichts mehr bei mir. Und dann habe ich mir einfach gedacht, komm, du hast jetzt noch 5 Kilometer, scheiß jetzt einfach auf alles, du läufst jetzt einfach. So, du, also dann habe ich auf einmal auch wieder mehr Pace gekriegt, also war wieder schneller als vorher die letzten 15 Kilometer. Und habe dann auch wirklich wieder mein Tempo von den ersten 30 gehabt, ne, also da bin ich, glaube ich, im Schnitt 6 km/h gegangen und dann ist schon sehr krass runtergegangen, aber dann auf den letzten 5 hatte ich einmal den Entschluss im Kopf gefasst und war wieder voll in der Spur. So, ne?
Ja, das, genau um das geht's, dass man so während so einem Megamarsch, glaube ich, ist es entscheidend oder zeigt deine persönliche mentale Stärke, dass du immer wieder so kleine Entscheidungen für die triffst. Und das war genau so eine. Also wenn du dann für dich einfach oder deine Selbstgespräche, so positive Selbstgespräche mit dir führst, wenn da so negative Gedanken kommen wie, oh, da kann ich mir jetzt doch einfach eigentlich dazusetzen. Wenn du einfach das dann überwindest und sagst, nee, das schaffe ich jetzt, das sind jetzt nur 5 Kilometer, das mache ich jetzt. Und das ist ganz wichtig, dass man wirklich auch das kann man auch vorher schon trainieren, dass man wirklich, wenn so negative Gedanken aufploppen oder einfach so schwere Phasen, dass man das ersetzt durch eben so positive Selbstgespräche und so positive Mantras. Also da kann man sich auch ruhig so ein paar Mantras überlegen, die man so im Kopf hat und die man sich dann rausholt und dann einfach sich sagt und dann gibt einem das nochmal so einen Schub.
Auf jeden Fall. Hast du da selber vielleicht schon mal irgendwie auch mal so Strategien zu trainiert oder so? Also ich denke mal, du hast noch ganz andere mentale Herausforderungen gehabt bei deinen Wettkämpfen. So, ne? Also hattest du damit auch selber schon mal zu kämpfen irgendwie, dass du da dir dachtest, ja, ich muss das jetzt mal trainieren oder so? Oder ja.
Ja, also wir haben alle mit dem Mentaltrainer gearbeitet und haben dann so unsere Werkzeuge sozusagen rausgefunden, was man, weil da hat ja jeder, bei jedem funktioniert was anders. Also bei mir war das Allerbeste, war immer die Visualisierung. Also ich habe mir wirklich so wichtige Wettkämpfe, schon Wochen vorher bin ich die immer im Kopf durchgegangen. Also die meistens, wenn ich mich abends ins Bett gelegt habe und morgens, wenn ich dann aufgewacht bin, direkt wieder, bin ich den kompletten Wettkampf schon im Kopf durchgegangen und habe mir da so bestimmte Szenen rausgesucht und dann, wie ich mich dabei fühle. Also wirklich, man muss da wirklich auch sie richtig reinfühlen und das sie richtig bildlich vorstellen. Das wird aber am Anfang, fällt einem das nur schwer, aber das wird auch immer besser. Und ich habe mir dann auch sogar so Notizen dazu geschrieben. Also wirklich, ich bin Weltmeisterin Und diese Zettel, die hingen dann bei uns überall in der Wohnung. Und das hat mir so wahnsinnig viel geholfen. Also wirklich das schon mein Kopf auf diesen Wettkampf zu programmieren und schon zu programmieren, dass der gut laufen wird, dass ich mich gut fühlen werde. Also es ist durchaus nützlich, wenn man da auch mal so Tiefpunkte mit einbaut, weil die können immer auftauchen und wenn man sie dann schon ein bisschen darauf vorbereitet, wenn man die wenn man sie darauf einstellt, dann sind die auch bei Weitem nicht mehr so schlimm. Also dann weiß man auch, okay, das ist jetzt ein Tiefpunkt, gut, dass du kommst, aber du machst mir nichts. Über die gehe ich jetzt drüber, das schaffe ich jetzt und dann geht es auch wieder besser weiter. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur das Positive sich visualisiert, sondern auch so Tiefpunkte, wie man die dann überwindet und wie man die schafft. Und das löst ganz, ganz viel in einem aus. Was ich auch gemacht habe, waren mir so Sätze aufgeschrieben. Also wirklich so, als wenn der Wettkampf schon vorbei war und so meine Gedanken zum Wettkampf, so wie das gelaufen ist. Also auch schon als wenn es schon vorbei ist, als wenn das schon alles gelaufen ist. Und das habe ich mir aufgeschrieben, 100-mal, 20-mal, jeden Tag immer wieder. Und das hat bei mir unglaubliche Dinge ausgelöst. Also Wir haben einmal eine Vorbereitung gehabt zu Olympischen Spielen und da ist bei mir gar nicht gelaufen einfach. Ich habe dann in der Vorbereitung auch, da hat mein Trainer gesagt, komm, mach, was du meinst, geh raus, geh einfach nur locker laufen. Und da habe ich das ganz, ganz intensiv gemacht, habe jeden Tag meine Sätze aufgeschrieben und habe ganz viel visualisiert und gemacht. Und dann waren so die letzten intensiven Einheiten, bevor wir zu den Olympischen Spielen gefahren sind. Und das war der Wahnsinn. Also ich bin da gelaufen wie, also es ist alles so leicht gegangen. Das war so easy. Und das hat mir erst mal gezeigt, was für Kraft eigentlich so mentale Werkzeuge haben. Und dass man sie wirklich damit einmal auseinandersetzen sollte, weil das einfach einen riesengroßen Nutzen hat.
Krass. Das kann ich mir gar nicht so vorstellen. Also mit dem Aufschreiben. Ich habe gerade so, als du darüber gesprochen hast, habe ich so daran gedacht, wenn das bei uns ist, ich bin ja beim Veranstalter selber, ne? Und wenn wir dann vor dem Eventtag sind, dann gehe ich auch immer so im Kopf einmal durch, ja, wie wird das an der Station laufen, wenn ich da bin, ne? Und setze mich auch schon immer ein bisschen in die Phase hinein, so wo dann alles glatt gelaufen ist, so, ne? Einfach damit ich mir da dann keinen Kopf mehr drum machen muss, sondern einfach denke, ja, wird klappen, alles läuft, ne? Aber das mit dem Aufschreiben ist auf jeden Fall sehr interessant. Das werde ich mal tatsächlich auch mal machen.
Ja,
das würde ich gerne mal ausprobieren.
Ja, das musst du wirklich mal probieren. Also das hat mir wahnsinnig gut geholfen.
Ja. Machen wir nächste Umfrage jetzt?
Ja.
Alles klar. Nächste Umfrage für euch, Leute. Ihr dürft wieder einen Button klicken. Trainiert ihr bewusst eure mentale Stärke? Haben wir jetzt schon seit länger drüber geredet. Kommt jetzt gleich rein und dann könnt ihr gerne einmal abstimmen. Wollen wir mal eine Prediction machen? Ich würde eher sagen, dass mehr Leute auf Nein tippen.
Also, wahrscheinlich, ja. Ne? Wahrscheinlich,
weil, also, ich finde es auch schwierig, weil, also, wenn man jetzt gerade nicht in zum Beispiel wie ich, also ich mache das jetzt nicht häufiger, so einen Extremmarsch oder so. Ne? Ich habe da einmal mitgemacht, damit ich für mich die Challenge geschafft habe. So, ne?
Ja.
Aber das ist, glaube ich, für jeden Menschen trotzdem sehr hilfreich, total, sich damit zu beschäftigen, auch wenn man gar nicht oft in solche Extremsituationen kommt, wo man jetzt krasse mentale Stärke beweisen muss, weil ich glaube, das kommt auch echt oft im Alltag einfach vor. Ja. Wo es dir wahnsinnig hilft, ne?
Ja, was aber bei so einem Megamarsch vielleicht helfen kann, also das hat bei uns zum Beispiel ganz, ganz vielen geholfen. Viele haben da bei uns damit gearbeitet. Das war bei mir jetzt so, ich habe mir da mal ein bisschen schwer getan, aber bei anderen hat das super funktioniert. Wenn man jetzt läuft und merkt, es geht schwerer, dass man sich einfach vorstellt, zum Beispiel, du hängst an einem Seil und vorne, da ganz vorne, dreht jemand an einem Rad und zieht dich praktisch nach vorne. Oder das war bei uns, wenn es einen Berg hochgeht und du merkst, oh, der ist jetzt echt zäh, dass man sich einfach vorstellt, jemand zieht einem an einem Seil da hoch. Und bei manchen funktioniert das mega gut. Also das ist wirklich einmal eine Sache, die man durchaus ausprobieren kann. Oder jemand schiebt einen von hinten. Also das sind auch so Sachen, die haben bei uns ganz, ganz viele praktiziert. Was bei mir gut funktioniert hat, wirklich am Schießstand, da hat mein Mentaltrainer gesagt, ich soll mir vorstellen, also das hat bei mir funktioniert, man hat da natürlich ganz, ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert, da kann man selber mal ein bisschen rumprobieren, was da bei einem funktioniert, dass ich praktisch ein Frosch bin und die Zunge von dem Frosch geht nach vorne und schnappt sie die Scheibe und dann dadurch triffst du halt die Scheiben und das hat bei mir wirklich funktioniert. Also da muss man halt ein bisschen rausfinden und ein bisschen experimentieren, was da bei einem funktioniert, was man sich gut vorstellen kann und was einen da mental einfach unterstützt.
Das versuche ich mal beim nächsten Mal Dart spielen.
Genau.
Weil ich spiele sehr gern Dart, dann mache ich das mal.
Ja, da bin ich gespannt. Sagst mir dann Bescheid, ob es geholfen hat.
Mache ich. So, Abstimmung, genau, hat sich tatsächlich meine Vorahnung bestätigt, nämlich haben 71% für Nein gestimmt.
Mhm.
Also ist auf jeden Fall, aber würdest du trotzdem sagen, auch wenn man jetzt irgendwie, wie ich zum Beispiel, nicht jetzt oft irgendwie sowas macht, macht es trotzdem Sinn einfach, ne?
Klar, auf jeden Fall. Also das, und ich meine, man braucht ja nicht viel Zeit dafür. Also man braucht ja nur, man kann das abends im Bett machen, wenn man sie ins Bett legt, einfach so ein bisschen visualisieren, ein bisschen. Es gibt ja auch Atemtechniken, die einem schon helfen. Also zum Beispiel so, man atmet 4 Sekunden ein, atmet 6 Sekunden ganz langsam wieder aus und das bringt einen wieder so ein bisschen runter. Wenn man jetzt ziemlich nervös ist vor dem Wettkampf oder vor diesem Megamarsch oder wenn man zwischendurch einfach mal eine Phase hat, wo es einem schlecht geht, dann baut man sowas ein und erdet sie dadurch wieder ein bisschen und kommt wieder ein bisschen runter und ist einfach wieder ein bisschen mehr bei sich. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und ich würde das auf jeden Fall ausprobieren, weil es ist nicht nur der Körper entscheidend und das Training, das man gemacht hat, sondern das Mentale und die Birne, die macht so viel aus, das unterschätzen ganz, ganz viele. Und deswegen würde ich mir auf jeden Fall, vor allem bei so langen Belastungen, bei so 100 Kilometer, das ist ja wirklich schon eine krasse Strecke. Und gerade da macht es so extrem viel aus, wie du die vom ganzen Kopf her drauf einstellst, wie du da vorbereitet bist und kannst da wahnsinnig viel machen.
Alles klar. Wir haben jetzt noch eine Reflexionsfrage tatsächlich. Was sind so die typischsten Fehler, die, sag ich mal, man beim ersten Mal von so einem Extremsport-Event, muss ja jetzt nicht auch unbedingt der Megamarsch sein, ne? Aber in unserem Fall zum Beispiel beim ersten Megamarsch, was sind so die typischen Fehler und kann Ernährung da, sag ich mal, auch solche Fehler irgendwie ausbaden, also kann das irgendwie so ein bisschen entgegenwirken?
Ja gut, ich meine, viele gehen, glaube ich, einfach ran, denken sie so, ja, ich mache das jetzt einfach mal und dann schauen wir, was passiert. Und das ist schon der erste Fehler, also so eine lange Strecke ohne Vorbereitung, also ob Training oder Ernährung, das ist einfach, ja, ist schon hart. Also ich meine, wenn man es trotzdem ins Ziel schafft, ist allergrößten Respekt, aber man tut sie einfach viel, viel leichter, wenn man sie da ein bisschen vorbereitet, ernährungstechnisch und auch trainingsmäßig. Und was auch viele vielleicht nicht bedenken, dass man wirklich gleich von Anfang an beginnen muss zu essen und zu trinken. Weil am Anfang hat man einfach nur keinen Durst und keinen Hunger. Und dann übersehen das vielleicht auch manche, dass man am Anfang nicht direkt was isst oder trinkt. Und dann kommt dann irgendwann der Mann mit dem Hammer oder die Glykogenspeicher sind leer und man hat einfach keine Kraft mehr. Man fühlt sich schlapp und das kann man umgehen, wenn man einfach gleich von Anfang an anfängt zu essen und zu trinken, auch wenn man in dem Moment noch keinen Hunger oder keinen Durst hat. Und die falschen Lebensmittel sind auch so ein Punkt, wenn man eben dahin läuft und da sieht man das Gurkenwasser und denkt sich, ah ja, die anderen machen das auch, dann trinke ich das jetzt doch auch mal. Wenn man einfach Lebensmittel während so einer langen Belastung zu sich nimmt, die man nicht kennt und die man noch nie vorher in so einer Belastungsphase zu sich genommen hat, dann ist das natürlich, kann auch gut gehen, klar, aber kann auch schnell nach hinten losgehen. Und das will man ja in dem Moment dann nicht wirklich.
Ja, habe ich gemerkt. Da ist einiges, wenn ich nochmal mitmachen sollte, was ich hier auf jeden Fall mitgenommen habe, was ich anders machen werde. Und das beweist schon, dass das hier sehr informativ mit dir jetzt auf jeden Fall.
Ja, das war bei uns ja früher immer Thema, wenn wir so lange Wettkämpfe gehabt haben, dann waren ja unsere Trainer und unser ganzes Betreuerteam draußen gestanden und da hat ja jeder so seine Vorlieben gehabt. Der eine hat den drin gehabt, der andere hat den drin gehabt. Also da ist jeder dann morgens mit seiner Flasche gekommen, mit dem Getränk, was er dann gereicht bekommen will. Und wenn es ein Massenstart war, dann sind wir ja oft dann alle zusammengekommen. Dann haben wirklich unsere Betreuer schauen müssen, also das ist jetzt von der Evi und das ist jetzt von dem und dass man halt auch dem Richtigen dann das Richtige gibt. Und bei uns hat es gegen Ende dann so 2 Kilometer vom Ziel immer Cola oder Kaffee gegeben. Und ich trinke halt keinen Kaffee, weil das schmeckt mir nicht.
Mir auch nicht.
Nee, habe ich noch nie Kaffee getrunken. Und die meisten bei uns trinken halt Kaffee oder so eine Kaffee-Cola-Mischung. Und ihr habt halt immer nur Cola.
Kaffee-Cola-Mischung? Mhm. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der Kaffee und Cola mischt?
Ja, also bei uns ist das ganz normal. Also krass. Die meisten trinken wirklich eine Kaffee-Cola-Mischung, so 2 Kilometer vom Ziel. Und ich habe halt immer mal Cola gekriegt und einmal haben sie das vertauscht und ich habe halt Kaffee gekriegt. Und das war, oh, ich hätte fast gespuckt da auf der Strecke, weil das, das ist einfach, ja, wenn du dann was zu dir nimmst, was du normalerweise nicht zu dir nimmst, das kann dann wirklich auch noch hinten losgehen. Also ich habe es trotzdem ins Ziel geschafft, aber im ersten Moment war es dann schon hart.
Ja, krass. Krass, krass. Wir haben noch eine letzte Umfrage. Kommt ihr jetzt? Abschlussfragestellung nochmal an euch gerichtet, an unsere Zuschauer. Was hat für euch mehr Bedeutung? Die körperliche Fitness an sich oder die mentale Stärke bei sportlichen Extrembelastungen? Wird jetzt gleich für euch reinkommen und dann könnt ihr auch mal abstimmen. Ich würde tatsächlich für mich persönlich sagen, weil, also ich würde sagen, ich habe keine überragende körperliche Fitness. So. Also ich versuche mich trotzdem natürlich irgendwie immer ein bisschen sportlich zu betätigen auf jeden Fall, aber meistens fehlt mir die Motivation, das komplett so umzusetzen, wie es gern, wie es wahrscheinlich am besten wäre, sage ich mal. Deswegen für mich ist tatsächlich der Punkt mentale Stärke wichtiger. Was ist für dich so der wichtigere Punkt?
Es gehört beides zusammen. Also man wird jetzt nicht, wenn man komplett unfit ist, wird man das nicht schaffen. Mhm. Aber wenn ich mir entscheiden kann, würde ich auch immer die mentale Stärke nehmen, weil du kannst nur so fit sein, aber wenn dir die Beine zutun und du einfach im Kopf nicht stark bist, dann wirst du es nicht ins Ziel schaffen. Mhm. Aber selbst wenn du jetzt nicht so super trainiert bist, das hast du ja selber auch bei deinem 50-Kilometer-Marsch gemerkt, wenn du mental stark bist und einfach da dran bleibst und die überwindest, dann kannst du so viel mehr schaffen und der Kopf ist einfach so entscheidend und der macht so viel aus und deswegen auf jeden Fall gehört beides zusammen, aber das wiegt nur ein bisschen mehr. Also für, wenn du wirklich solche hohen Ziele erreichen möchtest oder wenn du wirklich so Extrembelastungen schaffen willst.
Wie war es so für dich persönlich bei deinen großen Wettkämpfen? Hast du dir da mehr Sorgen um, sag ich mal, jetzt deinen Körper gemacht oder mehr um deinen Kopf?
Beides. Also gut, Körper eigentlich nicht, weil das war, wir haben das ganze Jahr trainiert und man hat es nur abrufen müssen. Also da war es, in dem Fall war es wirklich mehr das Mentale. Also es, man merkt, was, wo man es bei uns ganz gut merkt, wir haben ja immer so unsere Laufbahntests zum Schauen, wie fit wir sind. Und Laufband ist echt hart. Also da siehst du erst, was so mentale Stärke was ausmacht. Weil du, wenn du da wirklich mental stark bist und die wirklich auf das fokussierst oder auf deine Ziele auf dem Laufband fokussierst, weil da denkst du schnell mal, boah, ich kann eigentlich gar nicht mehr, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf diesem Laufband zum Laufen. Und wenn du da wirklich weitermachst und die mental gut einstellst, dann kannst du da so viel weiterkommen. Und bei uns, auch im Team, sind die Leistungsunterschiede auf dem Laufband so riesengroß gewesen, weil die einen das halt Kinder haben, die haben sich halt mental da richtig gut drauf eingestellt und die sind da ewig weit gekommen, auch wenn das dann im Winter ganz anders war. Aber Laufband war immer so, da muss man halt wirklich auch im Kopf stark sein. Und
ja, punkto Laufband, ich muss eine ganz kurze Anekdote dazu geben. Beim diesjährigen Megamarsch Weserbergland habe ich nach dem Event ein YouTube-Video gesehen von einem Outdoor-YouTuber, der da mitgemacht hat. Und der ist die 100 Kilometer im Weserbergland gelaufen, hat aber gleichzeitig zusammen mit seinem Freund, der zu Hause auf dem Laufband 100 Kilometer gehen wollte. Krass. Das haben die dann so zusammengeschnitten als ein Video. Und er, der auf dem Laufband hat, glaube ich, 80 Kilometer geschafft. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist 80 Kilometer hat er einfach nur auf dem Laufband die Wand angeguckt.
Das ist echt hart. Also Laufband ist schon echt, das ist schon, aber das ist eine Leistung. 80 Kilometer auf dem Laufband, das ist.
Aber da sieht man auch, finde ich, also ich glaube, hätte er normal mitgemacht, die 100 Kilometer, das Event hätte er geschafft. Aber 80 Kilometer auf dem Laufband ist dann halt was ganz anderes.
Ja,
so, ne?
Total.
Kopf, spielt viel mehr verrückt, würde ich sagen.
Ja, du hast ja gar keine Ablenkung. So draußen, da kannst du doch mal, da schaust du mal da hier und mal da hier und da merkst du eigentlich gar nicht, wie du läufst. Ja. Das ist ja wie bei den Kindern, wenn du mit den Kindern am Berg gehst und wenn du denen irgendwelche Geschichten dabei erzählst und schau mal da, der Wichtel oder so, dann merken die gar nicht, wie schnell die da den Berg hochrennen und das ist ja draußen aus. Oder bist du abgelenkt, da siehst du viel und am Laufband, da ist ja nichts, da schaust du die Wand an. Ja. Und da hast du viel Zeit zum Nachdenken und in deinen Körper reinzufühlen, wie fest deine Muskulatur ist oder wie ausgepowert deine Muskulatur schon ist. Und das ist einfach kontraproduktiv in solchen Momenten.
Auf jeden Fall. Tatsächlich 52% haben hier für körperliche Fitness abgestimmt und dann 48 bzw. 47% für mentale Stärke. Also sehr ausgeglichen.
Sehr ausgeglichen.
Da gehen die Meinungen auseinander. Für wen was wichtiger ist.
Ja, das ist eine schwierige Frage.
Weil auf jeden Fall.
Es gehört ja auch beides so ein bisschen zusammen.
Ja. So, dann haben wir jetzt noch zum Abschluss, weil thematisch sind wir erstmal von unserem Leitfaden erstmal durch. Wir haben noch ein paar Fragen von euch, die Evi gerne beantwortet. Erste Frage von der Nicole. Wie man den Körper so aufs 24 Stunden Wachsein vorbereiten kann?
Gute Frage. Also ich habe das selbst noch nie gemacht. Ich war noch nie 24 Stunden am Stück wach. Koffein ist ja auch eher kontraproduktiv. Deswegen, das ist jetzt auch keine Empfehlung, die man da nehmen kann. Aber ich habe gar nicht die entscheidende Antwort, muss ich ehrlich sagen. Weil 24 Stunden... Also bei mir würde der Kaffee da definitiv helfen, aber der ist jetzt nicht ideal für so einen 100-Kilometer Marsch, also zumindest nicht am Anfang, hinten raus. Gut, aber vielleicht am Anfang brauchst du es ja nicht unbedingt, da bist du ja noch wach und dann später kannst du ja durchaus Cola oder Kaffee dann nehmen, wobei das bei vielen ja gar nicht mehr den Effekt hat, dass er wach macht. Ich weiß nicht, ob man vielleicht auch schon mal nachts trainieren sollte, und einfach ganz normal untertags macht und dann einfach ein paar Stunden nachts einfach mal läuft, dass man, weil nachts ist ja wirklich entscheidend, da ist es dunkel, da fällt es einem nur schwerer.
Verhält der Körper ja auch komplett anders. Ne?
Genau, dass man wirklich die Nachtzeiten einfach nutzt, um zu laufen und sie so vorzubereiten auf diese 24 Stunden.
Dann noch eine Frage von Harald. Warum gibt es Blähungen so ab 70 bis 80 Kilometern?
Gut, das ist halt wieder so ein Punkt, was man zu sich genommen hat. Also wenn man da viele Energieriegel, viele Gele zu sich genommen hat, da sind ja oft Süßstoffe drin und die können natürlich auch zu Blähungen führen. Oder wenn man zwischendurch einmal was Ballaststoffreiches gegessen hat, das führt auch zu Blähungen. Da muss man wirklich schauen, dass man vielleicht vorher auch testet, was vertrage ich wirklich, dass ich dann nicht bei Kilometer 70, 80 Blähungen kriege. Dass ich wirklich nur die Lebensmittel, die ich vorher auch getestet habe, die ich gut vertrage, auch dann während der Belastung zu mir nehme.
Dann die nächste Frage von Christian. Wie lange sollte die Vorbereitung auf einen 100-Kilometer-Marsch sein und wie viel Kilometer sollte man im Training marschieren? Kannst du da sowas sagen, was du für eine Einschätzung geben würdest?
Also ich würde mir auf jeden Fall schon ein paar Monate darauf vorbereiten. Es kommt natürlich immer auf deinen Leistungsstand an. Also wenn du von null startest, dann brauchst du sicher vielleicht ein oder zwei Jahre, um dich auf so einen 100-Kilometer-Marsch vorzubereiten. Aber wenn du regelmäßig Sport machst, dann brauchst du da nicht so lange. Das kommt immer darauf an, wie du schon im Training stehst. Aber da musst du dich auf jeden Fall vorbereiten, das ist ganz klar. Und du musst nicht immer so ganz lange Märsche machen, aber zwischendurch empfiehlt es natürlich auch mal so wirklich einmal vielleicht 50 Kilometer zu marschieren. Du musst jetzt keinen 100-Kilometer-Marsch vorher machen, aber dass du schon mal so an die 50 Kilometer rankommst, 40 Kilometer, dass du so ganz lange Märsche einfach auch in deinen Trainingsplan mit einbaust und sonst einfach ganz normal, wie du es sonst auch machst.
Alles klar. Nächste Frage von Markus. Wie schaut es mit Traubenzucker aus? Was kannst du dazu sagen?
Ja, Traubenzucker ist halt Maltodextrin, das ist wieder, hat ja auch wieder Ballaststoffe oder es ist, er ist schnell verfügbar, aber ich weiß nicht, wie sich das in dem 100-Kilometer-Lauf verhält. Also ich würde es auf jeden Fall nicht zu Beginn schon mit einsetzen. Das muss man vielleicht auch wieder ausprobieren. Vorher wirklich bei deinen intensiven oder bei deinen langen Einheiten wirklich ausprobieren. Vertrage ich den Traubenzucker, dann kann man das durchaus machen. Wie gesagt, ich würde es eher gegen Ende dann erst einsetzen.
Ist bei starken Schmerzen die Ibuprofen ein Zeichen für mentale Schwäche, von Hendrik die Frage?
Wenn man Ibuprofen genommen hat schon und dann
also trotzdem wenn man Schmerz, also ich habe das jetzt so verstanden, dass wenn man
allgemein, weil wir hatten das Thema mentale Stärke, also ich glaube er will hat die Frage allgemein gestellt.
Ach so, also wenn man starke Schmerzen hat, wenn man Ibuprofen, genau. nein, das ist auf gar keinen Fall eine mentale Schwäche, weil also ich meine, wenn man Schmerzen hat, dann braucht man manchmal einfach auch Schmerzmittel, um schmerzfrei irgendwie irgendwelche Belastungen machen zu können. Klar, wenn du jetzt läufst und dann da Schmerzen hast und die kannst du auch nicht wegdrücken. Also ich glaube, während so einem Lauf, wenn du dann Schmerzen kriegst, dann kannst du auch nicht sagen, so, die Schmerzen sind jetzt weg und meine mentale Einstellung macht es, dass ich darüber hinwegsehen kann. Also das würde ich jetzt auf gar keinen Fall als mentale Schwäche ansehen. Manchmal hilft es halt nichts anders. Also manchmal braucht man einfach einmal Ibuprofen, wenn man wirklich starke Schmerzen hat. Ich kenne das von meinem Mann. Der war Alpinskifahrer, der hat Arthrose und also er hat sich zweimal das Kreuzband gerissen, hat dadurch Arthrose und Knorpelschaden im Knie und der hat jahrelang Ibuprofen geschluckt, weil es anders einfach nicht gegangen ist. Also das ist auch immer dick geworden. Jetzt braucht das Gott sei Dank nicht mehr. Jetzt hat er, ich weiß es, sich anders zu helfen, aber das ist keine mentale Schwäche in dem Moment. Also das.
Ja, würde ich auch nicht so sehen. Also nee. Ich habe auch als ich bei der VPS4 war, habe ich auch einfach eine Ibu genommen, weil es mir in den Beinen schon sehr weh getan hat. Also würde ich jetzt auch tatsächlich von mir aus sagen, dass das kein Problem ist. Wenn man Schmerzen hat, dann nimmt man eine Schmerztablette. Mhm. Wenn es einem dann besser geht, umso besser.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt während zum Lauf machen würde, weil ich meine, es ist klar, das ist eine große Belastung und Schmerzen in der Muskulatur zum Beispiel, das ist ja auch ein Zeichen, das ist ja eine Reaktion vom Körper und wenn man die dann komplett ausschaltet, dann kann man da schon irgendwie Verletzungen provozieren, glaube ich, die man dann in dem Moment gar nicht mehr so richtig mitkriegt, gar nicht mehr merkt. Weiß nicht, ob ich das jetzt in so einem Megamarsch unbedingt machen würde. Ich weiß auch nicht, wie das da so gehandhabt wird. Kann sein, dass das da gang und gäbe ist, dass man
da. Das kriege ich nicht so richtig mit. Also ich glaube eher selten tatsächlich. Aber würdest du dann sagen, schon eher einfach danach, ne, wenn die Schmerzen schwierig sind, dann wirklich, wenn auch keine Belastung mehr vorhanden ist, dann Schmerztabletten.
Ja, genau. Nehmen, ne? Weil während dem Lauf, also du spürst halt dann nichts mehr und dann machst du vielleicht mehr kaputt, wie du gut machst mit der Schmerztablette.
Wo bekomme ich am schnellsten Elektrolyte Plus her? Höchstwahrscheinlich von der Sanotakt Internetseite. Würde ich jetzt mal behaupten. Also natürlich abseits von unseren Events, da an den Verpflegungsstationen. Auf Amazon gibt es natürlich auch Sanotakt, bei DM gibt es Sanotakt. Deswegen, da könnt ihr auf jeden Fall schnell an eure Elektrolyte rankommen.
Gleich morgen früh.
Richtig. So, jetzt kommt noch eine Frage. Einen kurzen Moment. Von der Luisa. Ist Polyesterunterwäsche zu empfehlen oder ist Baumwolle auch gut?
Also ich bin da immer sehr kontra Polyester, ich bin da immer für Baumwolle, aber was das Beste ist, ist halt Merino. Also Merino-Unterwäsche ist das Allerbeste, was man machen kann, das ist sowohl für Kälte, für Wärme gut. Also wir tragen beim Sport fast nur noch Merino-Unterwäsche und das ist unserer Erfahrung nach einfach das Beste.
Ja, ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. War sehr, sehr informativ, also habe sehr viel gelernt, was ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte und was mir auch rückblickend sehr geholfen hätte zu wissen vorher. Deswegen auf jeden Fall danke dafür. Gerne. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Hat mir auch total Spaß gemacht, ja.
Sehr gut. Und
Ich muss nur, ich möchte nur eine Anekdote erzählen. Das wollte ich eigentlich vorher schon erzählen, aber ich habe es irgendwie total vergessen. Da waren wir dann so schnell beim nächsten Thema. Was mir mal passiert ist, auch zum Thema Mikronährstoffe. Also wie man merkt, dass man einfach so einen Elektrolytmangel hat. Wir waren mal in Kanada beim Wettkampf und dann hat unser Arzt so diese großen Wasserkanister gekauft, dass wir was zu trinken haben. Und ich habe halt schön mein Wasser immer getrunken. Und dann irgendwann auf der Strecke, also das war nur im Training, habe ich mich schon nicht so gut gefühlt. Und dann irgendwann habe ich auf einmal angefangen zu hyperventilieren. Und dann sind wir im Nachhinein draufgekommen, dass er einen Kanister gekauft hat mit destilliertem Wasser. Und da schwänzt du dir ja alles aus, da ist ja nichts drin, da ist nichts mehr drin und du machst ja deinen kompletten Körper leer. Und das passiert eben, kann bei so einem Megamarsch auch passieren, wenn du nur Wasser trinkst. Das wollte ich nur so einen Vergleich, also vielleicht nicht so extrem. Und das war auch krass, also das, was eigentlich da passieren kann und wie wichtig einfach so Mikronährstoffe und Natrium ist, dass man das einfach immer wieder zuführt, weil sonst kann es halt ganz, ganz schnell gehen und dann passieren solche Dinge. Es kann bis zum Kreislaufkollaps gehen und das vor allem bei so langen Märschen. Also nur Wasser trinken ist einfach nicht gut.
So, kamen tatsächlich noch ein paar Fragen rein. Kann man bei dir eine Stunde Mentaltraining buchen?
Hab ich jetzt noch nie gemacht, deswegen, ich glaube nicht. Aber Sie können mir gern mal via Instagram schreiben und dann kann ich da schon einiges beantworten.
Magst du einmal deinen Instagram-Namen sagen?
Einfach Evi Sachenbach-Stiele.
Alles klar. Da wisst ihr Bescheid.
Wisst ihr Bescheid.
Was hältst du von La Vita?
La Vita finde ich super. La Vita trinken meine Mädels jeden Tag. Ich habe für mich was anderes, aber die Mädels trinken das nicht, was ich habe. Und deswegen haben die La Vita und
Darf ich fragen, was das ist? Ich kenne das gar nicht.
La Vita, das ist so ein Gemüsesaft mit Kräutern und einfach allem, was die gut für den Tag versorgt. Also die kriegen da einen Esslöffel am Tag, das ist so ein Saft. Kriegen sie in Wasser aufgelöst, den trinken sie, dann sind sie einfach, dann haben sie schon ihre Gemüse- und Obstration für den Tag und sind einfach gut versorgt. Und das gibt mir einfach ein gutes Gefühl.
Das hört sich sehr gut an, weil ich tue mir immer schwer, mein Obst und Gemüse durchgehend zu essen.
Ja, also das, ich halte davon sehr, sehr viel. Also ich find den super. Haben wir auch tatsächlich zu Hause.
Sehr gut. Und nochmal zwei Fragen. Sollte man Schuhe und oder Socken zwischendurch wechseln?
Es kommt darauf an. Wenn man jetzt einen Schuh hat, den mal eingelaufen ist, der einem super passt, dann würde ich den auf gar keinen Fall wechseln, dann würde ich den die ganze Zeit über anlassen. Wenn man aber das Gefühl hat, dass man, wenn man jetzt viel schwitzt und eben nasse Schuhe, die werden ja dann irgendwann nass oder die Socken werden nass, da kann man das auch mal zwischendurch wechseln. Oder wenn jetzt schlechtes Wetter ist und es richtig regnet und dann wird es vielleicht irgendwann trocken, dann würde ich auf jeden Fall die Schuhe und die Socken wechseln, weil es einfach angenehmer ist, wenn man dann keine nassen, schweren Schuhe hat. Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich habe mittlerweile sogar mehrere Paar, die ich anziehen kann, aber oft hat man ja nur so ein Paar Lieblingsschuhe, die man auf so einem Lauf oder bei so einem Wettkampf anziehen will, wo man weiß, da kriegt man keine Blasen, die passen einfach gut, da reibt nichts auf und dann würde ich auch dabei bleiben. Aber das ist außer Sache, das würde ich vorher schon mal testen. Wenn ich mehrere Schuhe habe, dann spricht nichts dagegen, wenn man die auch mal wechselt. Aber das muss nicht unbedingt sein. Also wie gesagt, wenn es regnet, dann macht es durchaus Sinn, wenn man sie zwischendurch mal wechselt, dass man dann einfach wieder frische, trockene hat.
Dann noch eine Frage von Michelle. Hast du schon mal einen Megamarsch mitgemacht?
Ich habe tatsächlich nur keinen Megamarsch mitgemacht.
Dann wird es jetzt mal Zeit.
Ja, ich habe jetzt durch das Ganze hier und durch das Webinar richtig Lust drauf gekriegt, sowas mal mitzumachen. Und wer weiß, vielleicht stehe ich einmal mit am Start.
Sag Bescheid.
Genau, dann machst du auch mit, oder?
Das weiß ich nicht, aber ich organisiere das gerne mit dir, dass du auf jeden Fall dabei bist. Aber selber mitmachen.
Ja, bei dir steht nur 100 Kilometer aus.
Ja, das wäre noch so der nächste Schritt, aber ich tue mich ein bisschen schwer damit, das nochmal zu machen, weil, ja, habe ich auch schon öfter in unserem Podcast erwähnt, ich bin selber jetzt nicht so der Wanderer, so in dem Sinne. Und ich habe das einfach gemacht, damit ich es für mich einmal geschafft habe.
Damit du mal weißt, wie sie alle anderen fühlen.
Damit das finde ich auch immer krass. Ich war jetzt gestern am Ziel bei unserem Megamarsch in Stuttgart und habe da wieder alle Teilnehmer ins Ziel kommen sehen. Und da erinnere ich mich jedes Mal, wenn ich jemanden so ins Ziel kommen sehe, sehe ich mich so gerade, wie ich damals reingegangen bin.
Ins Ziel getorkelt.
Und, ja, genau. Aber ich finde das einfach, seitdem ich das selber auch gemacht habe, finde ich das noch viel beeindruckender, dem zuzugucken. Weil du dann einfach wirklich genau weißt, wie die sich gerade fühlen.
Dann weißt du, was es heißt, so 50 Kilometer zu marschieren.
Deswegen.
Ja, ich glaube, da kann man auch erst mitreden, wenn man es wirklich selber mal gemacht hat, wenn man weiß, was das bedeutet, was das eigentlich für Strecke ist.
Auf jeden Fall. So, das wäre es dann für heute. Wir sind fertig. Nochmal vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Danke. Und alles klar. Dann würde ich sagen, hab noch einen schönen Abend und noch eine schöne Woche.
Genau, schönen Abend an alle.
Und macht's gut. Ciao.
Ciao.
Megamarsch.